Du denkst, du könntest nachempfinden, wie es mir ergangen ist? Du glaubst, du könntest dich in die Situation hineinversetzen? In all die Gefühle und in die Verzweiflung bei dem Gedanken, dass ich bis an mein Lebensende nichts mehr daran ändern würde? Glaubst du das wirklich? Denk besser noch einmal darüber nach. Gespräche mit Gefangenen. Schara Ferner. Kapitel 1. Die Einsamkeit des Exponats. Immer wieder hörte Thies Overgaard die Stimme seiner Großmutter. Sie erzählte ihm eine Geschichte, wie sie es früher so oft getan hatte. Nur hatten ihm die von damals besser gefallen, die ihrer oder der Fantasie anderer entsprungenen, wundervollen Ausschnitte aus den fiktiven Leben fiktiver Personen, denen Grammer Ellis mit ihrem knarzigen, samtenen Bass echtes Leben einhauchte. Sogar die überlieferten, aus der alten Zeit vor der Gründung des Trojanischen Imperiums, aus einer Epoche, ehe es die Menschheit für möglich gehalten hatte, zu den Sternen zu reisen, hatten ihm mehr Freude bereitet. Märchen, Fabeln und Sagen, die Grammer Ellis von ihrer eigenen Grammer erzählt bekommen hatte und diese wiederum von ihrer Grammer. Geschichten, die den kleinen Thies in den Schlaf begleiteten. Welche, die ihn trösteten und solche, die ihn etwas über das Leben lehren sollten. Zumindest war das früher so gewesen. Im Augenblick erzählte die Stimme nur eine einzige Geschichte, die des Reisenden. Als Kind hatte Overgaard sie geliebt, doch nun wollte er sie nicht mehr hören. Er ertrug sie nicht. Grammer Ellis war tot. Sie war gestorben, lange bevor aus dem kleinen Thies der erwachsene Thies geworden war. Weit vor den Tagen der Finsternis auf diesem Bruchstück des Imperiums, den er seither Troja-Stigma nannte. Jene Tage hatten aus dem erwachsenen Overgaard einen gebrochenen Overgaard gemacht, ihn mit einem Stigma versehen, tief eingebrannt in seine Seele. Seit damals wachte er Nacht für Nacht, schweißgebadet und mit Atemnot auf. Der Sekundenbruchteil, bis die Positronik das Licht im Schlafzimmer einschaltete, fühlte sich dabei stets an, als wollten ihn die Klauen des Albtraums zurück in die Dunkelheit zerren. Trotzdem wäre Overgaard in diesem Augenblick lieber wieder auf Troja Stigma oder, noch besser, in der Finsternis seines Schlafzimmers. Dort müsste er wenigstens nicht die Stimme seiner Großmutter und die immer gleiche Geschichte hören. Und zumindest im Schlafzimmer könnte er sich bewegen. Selbstverständlich wusste er, dass Grammer Ellis nicht zu ihm sprach. So schlimm stand es nicht um ihn. Noch nicht. Sein Unterbewusstsein hatte lediglich die Geschichte des Reisenden aus den Tiefen der Erinnerung gekramt und seitdem geisterte sie ihm als Endlosschleife durch den Kopf. Sie übertönte sogar die monotone Stimme des winzigen, humanoid wirkenden, aber vermutlich maschinellen Wesens, das jenseits des Bernsteingefängnisses schwebte und ihn mit einer schier endlosen Heldensaga über die Frühgeschichte der Garsen vollplapperte. Seit wann steckte er in dieser durchscheinenden Hülle fest? Er wusste es nicht. 5 Stunden? 6? Oder womöglich einen Tag? Der Gedanke nahm ihm den Atem und ließ sein Herz schneller schlagen. Er fühlte Schweiß auf der Stirn. Gerne hätte er ihn weggewischt, ehe er ihm in die Augen ran, aber das war unmöglich. Die Kunsthaut, die ihn umgab, gewährte nur minimalen Spielraum. Er konnte nicht sehen, ob die Schicht tatsächlich seinen gesamten Körper einhüllte. Dazu hätte er den Kopf neigen und an sich hinabschauen müssen. Aber egal, ob er mit den Fingern wackelte, den Beinen zuckte oder die Schultern hob, nach einem, maximal 2 Millimetern, stieß er auf ein Hindernis. Obwohl sein Kerker nahezu durchsichtig war und lediglich einen bernsteinernen Schleier über sein Blickfeld legte, kam sich Overgaard eingesperrt vor. Nun, er war eingesperrt. Es fühlte sich an, als dränge die Kunsthaut von allen Seiten auf ihn ein und zerquetschte ihn. Ohne dass er sich dagegen wehren konnte, reagierte sein Körper auf die dümmste vorstellbare Art, einem Fluchtreflex. Die Muskeln in den Beinen und im Rücken spannten sich an, bereit loszuschnellen und Overgaard rennen zu lassen, so schnell es ging, weg, bloß weg, irgendwohin in Sicherheit. Nur würde das nicht geschehen können, und allein das Wissen darum ließ die Muskeln noch mehr verkrampfen. »Reiß dich zusammen«, ermahnte er sich. Niemandem war damit geholfen, wenn er in Panik geriet, am allerwenigsten ihm selbst. Ein kluger Ratschlag. Jemand, der Troja Stigma nicht erlebt hatte, mochte ihn befolgen können, ihm gelang es nicht. Die hauchdünne Schicht der Eingewöhnung und des Sich-Abfindens, die sich um seinen Geist gelegt hatte, barst. Vielleicht ließ auch die Medikation nach, mit der ihn sein Gefängnis offenbar ruhig zu stellen versuchte. Mit einem Mal fühlte er sich wie vor 5 oder 6 Stunden oder vor einem Tag, als er zum ersten Mal aus der Bewusstlosigkeit erwacht war. Sein Atem ging schnell und flach. Er glaubte, ersticken zu müssen, wollte um sich schlagen, schreien, wollte raus aus seinem Gefängnis. Thys Overgaard schloss die Augen, zwang sich, alles auszublenden und sich stattdessen auf die Luft zu konzentrieren, die in seine Lungen und wieder hinausströmte. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Komm schon, du kannst das besser. Er dachte an die Techniken, die ihm seine Therapeutin beigebracht hatte. Einatmen, ausatmen, einatmen. Allmählich wurde er ruhiger. Zumindest ein bisschen. Einatmen, ausatmen, ein, aus, ein, aus. Die Spannung der Muskeln ließ nach. Overgaard versuchte nicht daran zu denken, dass dieser Zustand nicht lange anhalten würde. Dafür sorgte zweifellos bald sein hinterhältiges Gedächtnis, das ihm weiter in endlos Schleifen mit der Stimme von Grammar Ellis und der Geschichte des Reisenden quälte, die ihn so sehr an seine eigene erinnerte. Doch das Schiff geriet in einen Sturm, und das Ruderboot, in dem sich Gulliver zu retten versuchte, kenterte. Mit letzter Kraft kämpfte er sich durch die aufgepeitschte See und erreichte den Strand, wo er erschöpft einschlief. Aber, oh weh, als er wieder erwachte, »Sei still, Grammar, ich will das nicht hören!« Als er wieder erwachte, fand er sich mit Schnüren an Armen, Beinen und Haaren an den Boden gefesselt und zu keiner Bewegung fähig. »Sei still, bitte!« Die winzigen Wesen aus dem Volk der Liputensia, die ihn gefangen hielten, gaben ihm zu essen und zu trinken. Aber befreien, mein kleiner Thys, befreien mochten sie ihn nicht. Stattdessen erfreuten sie sich an ihrem wertvollen Fundstück, betrachteten es mit vielen A's und O's, kletterten auf ihm herum. Gewiss, sie kümmerten sich um ihn, führten zu seiner Zerstreuung Theaterstücke auf, doch wie es ihm tief in seinem Inneren ging, schienen sie nicht zu interessieren.